Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Keine Frage, die Herausforderungen an die GestalterInnen wachsen und wachsen. Ästhetik und Technologie, Ökologie und Ökonomie, soziale und kulturelle Relevanz, diese Komplexität kann kaum noch allein im stillen Kämmerlein bewältigt werden. Was uns aber auszeichnet, ist die Fähigkeit zum agilen, direkten Miteinander, zur Zusammenarbeit über alle beteiligten Disziplinen und Sichtweisen hinweg. Was man erreichen kann, wenn viele Experten am gleichen Strang ziehen, darum geht es unter anderem in unserer heutigen Ausgabe des Delicast. Tilla Goldberg ist eine außergewöhnliche Gestalterin, die kaum in ein Genre zu pressen ist. Sie ist seit 2009 Mitglied des Managements der Stuttgarter Ippolito Flights Group und Leiterin für den Bereich Markenräume und Produktdesign. Ihr Fokus: neue Anwendungen und eigenständige Lösungen finden, die eine positive Interaktion zwischen Nutzen und Benutzten anstoßen, die Identitäten schaffen, die wirksamen Wandel ermöglichen. Es sind unverwechselbare Räume und Produkte, die begeistern und Emotionen wecken und voller Energie und Ansteckungskraft sind. Das alles schafft sie mit ihrer internationalen Erfahrung, mit Herz und einem klaren Bekenntnis zur Kollaboration. Die Ippolito Flights Group ist ein multidisziplinäres Studio für Gestaltung in Stuttgart. Die Architekten Peter Ippolito und Gunther Fleitz haben das Studio 2002 gegründet und mit einem leidenschaftlichen Team aus Architekten, Innenarchitekten, Kommunikations- und Produktdesignern als Identity Architects international unterschiedlichste Projekte realisiert. Das Studio denkt nicht in Disziplinen, sondern entwickelt integrierte Lösungen, die zielgerichteter Teil eines Ganzen und doch etwas ganz Unverwechselbares sind. Mit Tilla spricht heute unser DDC-Mitglied und Mitarbeiterin der DDcast-Redaktion Anna Kirschner.
Heute spreche ich mit Tilla Goldberg. Hallo Tilla, wie schön, dass du heute Zeit für uns hast. Wo bist du denn gerade?
Hallo Anna, ich freue mich total, dass wir dieses Interview zusammen machen. Mir geht's gut. Und ja, lass loslegen.
Cool. Ich freue mich auch total, dass es jetzt endlich klappt. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns kennengelernt haben, nämlich im Sommer diesen Jahres in Stuttgart. Da wurde von Poonam Chaudhry, einem Mitglied unseres DDC-Clubs, ein Women's Table organisiert. Und sie hat dich als Gast dazu eingeladen, um ein bisschen von deinem Werdegang und von deinen interessanten Projekten zu erzählen.
Tatsächlich bin ich jetzt auch gerade in Stuttgart, sitze im Büro in unserem im Ippolito Flights Headquarters sozusagen, im schönen Stuttgarter Westen. Wir haben auch ein Büro in Berlin und eins in Shanghai. Derzeit bin ich aber jetzt gerade hier in Stuttgart.
Eigentlich ist das ja eine Station, die du nach deinem Studium gedanklich schon hinter dir gelassen hattest. Und dann bist du ja dann auch erstmal global irre viel unterwegs gewesen und hast unheimlich viel erlebt. Und könntest du uns vielleicht einen kleinen Rundumschlag geben von deinen wichtigsten Stationen bis zum heutigen Zeitpunkt?
Klar, kann ich machen. Ich bin geboren bin ich in Düsseldorf, habe dann an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Industrie- und Produktdesign studiert, weil ich unbedingt beim großartigen Meister Richard Sappert studieren wollte und war aber immer schon, also als Kind schon und auch während des Studiums, wahnsinnig getrieben von Neugier auf immer ganz unterschiedliche Perspektiven. Das heißt, schon während des Studiums habe ich anderthalb Jahre in London gearbeitet. Zuerst bei Inflate, einem der, kann man glaube ich so sagen, allerersten Designer-Maker-Studios dieser Cool Britannia-Jahre damals. Mhm. Und danach bei Ross Lovegrove, einem der sicherlich explizitesten Autorendesigner, die in der Zeit Unwesen getrieben haben, um einfach zu sehen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Gestaltung funktionieren, aus den unterschiedlichen Perspektiven, auch so ein bisschen, um als Studentin damals zu erfahren, wie so die unterschiedlichen Geschäftsmodelle funktionieren und natürlich auch ganz explizit in den Strategien zu sehen, wie so die Selbstvermarktung funktionieren kann als Designer, der ja nicht eine ganz unwesentliche Rolle spielt, was damals für mich sowieso und glaube ich insgesamt noch relativ neu war, dass man das so gemacht hat. Also einerseits Inflate mit dieser Designer-Maker-Strategie, die im Studio selber ihre aufblasbaren Sachen produziert haben und wir an den Schweißmaschinen saßen und unterschiedliche lustige Sachen experimentiert haben. Oder dann Ross, der natürlich damals schon ein internationaler Designstar war mit einem ganz expliziten Stil, den er dann auch nicht mehr losgeworden ist eigentlich, ne? Auf den man dann natürlich auch sehr genau gemünzt wird hinterher aus seiner Kundschaft. Und dann habe ich meine Diplomarbeit wieder in Stuttgart an der Kunstakademie gemacht, ein solarbetriebenes Fährboot für 60 Personen, das heute noch nach 25 Jahren auf dem Bodensee noch fährt. Darauf bin ich nicht schlecht stolz.
Das kann ich mir vorstellen.
Und dann haben wir noch ein paar mehr Boote gemacht, größere und kleinere dazu. Und ich habe 2000 den Lucky Strike Junior Design Award mit dem Projekt gewonnen, was natürlich auch super war, eine tolle Anerkennung. Und die kleine gewonnene Finanzspritze daraus, aus dem Preisgeld, haben meine damalige Freundin und Studienkollegin Julia und ich genommen und sind zusammen nach Tokio gegangen, weil wir dachten, das bietet uns die einmalige Chance zu sehen, wie die Japaner ihr großartiges Design machen. Also einfach nochmal neugierig zu sein, nochmal eine andere Perspektive auf, wie funktioniert Design, wie wird es woanders gemacht, zu erleben.
Immer auf der Suche nach neuen Eindrücken und neuen Ideen. Also du lässt dich da auch von nichts abschrecken, sondern bist also immer mutig voraus. So hört sich das an.
Ja, das waren ja die ersten Jahre. Das heißt, wir waren ja wirklich überhaupt nicht festgelegt.
Ja.
Produktdesign, finde ich, erstmal ist ja ein großartiges Studium, was einem zeigt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten man hat, was man mit dem Beruf machen kann. Und wir waren einfach neugierig zu sehen, was die Welt einem bietet, sozusagen an unterschiedlichen Möglichkeiten, um auch nicht nach dem Studium direkt in irgendwas zu gehen und zu sagen, okay, so sieht jetzt das Modell aus, was wir irgendwie die nächsten 15, 20 Jahre machen wollen. Das heißt, eigentlich, ne, waren wir relativ stark getrieben, tatsächlich von der Neugier zu sehen, wie die Welt funktioniert und was man im Design eigentlich alles für Möglichkeiten haben kann. Und das Tolle in Tokio war, dass wir an Teru Kurosaki geraten sind, der schon Mark Newson entdeckt hatte mit seinem Idee-Studio und einer Möbelproduktion, das so eine kleine junge Kollektion gemacht hat, die Sputnik hieß, für die wir eine Rooftop-Bar im 45. Stock in Tokio entworfen haben und eine passende Möbelkollektion dazu, die dann Golden Planet genannt haben.
Hat das was mit deinem Namen zu tun? Wahrscheinlich schon, oder?
Ein bisschen natürlich schon auch.
Tiller Goldberg ist da ja eine Steilvorlage für.
Und es gab natürlich, ne, Sputnik ist irgendwie der erste Satellit im All, der ist irgendwann mal einfach als verloren gegangen. Man hat irgendwie Track verloren, wo der hin weitergeflogen ist. Und wir haben uns irgendwie überlegt, dass das eigentlich ganz schön wäre, dass man ihm ein neues Zuhause gibt, dass der sicherlich irgendwann mal auf dem goldenen Planeten landet und dann da irgendwie ein neues Leben entstehen lässt. Das heißt, diese Kollektion hieß Golden Planet Collection. Und weil die Japaner unsere Namen nicht wirklich gut sagen konnten, waren wir relativ schnell die Golden Planet Girls, haben diesen Spitznamen gekriegt und das hat sich lustigerweise dann auch weitergezogen. Das heißt, das spätere Designstudio, was wir hatten, hieß dann auch Golden Planet.
Aber nicht Golden Planet Girls, sondern einfach Golden Planet.
Nee, es hieß Golden Planet.
Das kann ja im Grunde irgendwie alles sein, ne? Das kann ja irgendwie ein Radiosender sein, das kann, ja, ich weiß es nicht, es bleibt vieles offen. Man kann da viele Ideen reinspinnen in diesen Namen.
Das war das Tolle eigentlich. Wir haben gedacht, okay, den Namen schützen wir uns jetzt mal. Das könnte wirklich, wir können das mit allem füllen. Wir können Räume machen, wir können Produktdesign machen, wir können eine Modekollektion damit machen, wir können einen Escort-Service machen, was auch immer.
Sehr gut. Dann aber eher wieder als Golden Girls. Das heißt, aber gut.
Genau, ja, naja.
Und was habt ihr denn dann aber letztendlich damit gemacht?
Wir sind von Tokio tatsächlich noch weitergezogen nach New York, weil wir einfach auch da spannend fanden zu sehen, wie die Amerikaner arbeiten. Also nochmal eine andere Position, haben dort für Nick Dine gearbeitet, dem Sohn des bekannten Pop-Art-Künstlers Jim Dine, der auch eher Interiors für reiche Kunstsammler in Manhattan gemacht hat und Möbelkollektionen und so.
Wie kamt ihr dazu? Entschuldigung, wie kamt ihr zu Nick Dime? Also habt ihr euch dann da als die Golden Planet Girls beworben und habt gesagt, wir wollen wissen, was ihr macht und wir bieten unsere Expertise an oder wie funktioniert sowas? Also das hört sich so spielend leicht an, wie du das alles so beschreibst. Wie macht man sowas? Das finde ich irgendwie alles ganz, ganz abenteuerlich.
Also tatsächlich, diese Bewerbung war die in Tokio. Also da haben wir einfach im Büro von Kurosaki-san angerufen und haben gesagt, hallo, wir sind zwei Designerinnen aus Deutschland und wir sind einfach neugierig. Wir würden wahnsinnig gern sehen, wie ihr eure Gestaltungen macht und finden eure Möbelkollektion toll. Gibt es irgendeine Chance, dass wir uns vorstellen dürfen? Und dann durften wir am nächsten Tag kommen und unser kleines Reiseportfolio zeigen.
Wow.
Und dann haben sie uns auch eingestellt. Und nach New York tatsächlich sind wir auf Empfehlung dann von den Japanern sozusagen weiterempfohlen worden, der dann gesagt hat, Mensch, ich glaube, ich hätte jemanden, zu dem ihr gut passen könntet. Habt ihr nicht Lust, in New York zu arbeiten? Und wenn man das schon so angeboten kriegt, sagt man auch nicht nein.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ihr habt euch dann doch nochmal entschieden, dann wieder nach Deutschland zurückzukehren?
Genau, der 11. September kam 2001, wie wir wissen, was irgendwie alle interessanten Projekte natürlich instant gekillt hat. In New York, wir waren dann irgendwie noch bis November dort, haben noch Sachen fertig gemacht, aber dann auch für uns festgestellt, dass wir alles das, was dann auch in dieser Stadt passiert ist, nicht so toll mehr fanden. Und dann sind wir nach Köln gezogen, haben da eben das kleine Produktdesignstudio Golden Planet gegründet, haben das 6 Jahre gemacht insgesamt, hatten Kunden wie Chibo und Bayer, Material Science, Schauspielhaus Köln und sowas. Das war toll, aber wir hatten natürlich nicht wahnsinnig viel Ahnung, wie das alles so geht und haben relativ schnell gemerkt, dass in einer kleinen Struktur, wir waren dann auch so maximal 4-5 Leute, wir doch immer relativ schnell an so eine harte gläserne Decke gestoßen sind. Das heißt, man hat uns, also wir haben schon große, tolle Projekte gemacht, auch Messestände mit 1700 Quadratmetern, aber so richtig die ganz großen, mutigen Sachen konnten wir in der kleinen Struktur nicht machen und haben dann auch relativ schnell angefangen, Kollaborationen mit anderen größeren Büros zu machen.
Mhm.
Und ja, dann haben sich so ein bisschen, gab sich eins das andere. Mein damaliger Freund war in Stuttgart. Dadurch habe ich hier in Stuttgart Peter Ippolito wieder getroffen. Einer der beiden Gründer von Ippolito Flights Group.
Mhm.
Dann haben wir gemeinsam einen Wettbewerb gemacht für den Spiegel Verlag in Hamburg, den wir gewonnen haben. Also die bekannte Spiegelkantine, was ein wirklich tolles Projekt war auch. Und daraus wurde immer mehr. Und 2009 hat die Ippolito Flights Group das wahrscheinlich wahnwitzigste Projekt, was wir hier je gemacht haben, bekommen. Das Interior für einen Regierungspalast in Usbekistan. Und das war so ein intensives Projekt. Danach bin ich ganz bei der Ippolito Flights Group mit eingestiegen und bin heute Studiodirektorin für Produktdesign und Brand Spaces.
Das war also für dich der Übergang von Freelancen für Ippolito Flights Group zur Geschäftsführerin. Und bei dem Projekt, das würde ich auch wirklich empfehlen, unserer Zuhörerschaft, sich das dann im Nachgang auch mal anzuschauen. Das haben wir auch verlinkt in den Shownotes der Folge. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Eure Aufgabe war es, die Innenräume, eine zeitgemäße Form zu geben, aber trotzdem auch die traditionellen Elemente dieser usbekischen Architektur mit einfließen zu lassen, das dann wiederum mit innovativster Technik zu verschmelzen. Ich habe mir das schon angeschaut im Vorfeld. Das ist ja auch auf eurer Seite zu sehen als Showcase und ist auch wirklich toll dargestellt. Ich frage mich da, wie schafft man so eine Mammutaufgabe? Wie geht man das an? Also das ist ja ein komplett anderer Kulturkreis und ganz andere Designelemente und traditionelle Elemente aus dieser zentralasiatischen Kultur. Holt ihr euch da Leute hinzu, die dort leben, die aus dieser Kultur kommen? Oder wie schafft man es, dass man das authentisch rüberbringt?
Ich glaube, das Projekt ist sicherlich das Paradebeispiel dafür, dass alles das, was sozusagen unbekannt ist, wo man nicht weiß, was das Gegenüber ist, was die Aufgabe ist, was einen erwartet, dass man das mit unglaublich großer Neugier und Forschergeist natürlich erstmal sich selbst erarbeiten muss und schauen muss, was man daraus machen kann. Zuallererst müssen wir mal nachgucken, wo Usbekistan überhaupt ist.
Genau.
Auf der Landkarte. Der nächste Schritt war natürlich zu schauen, was machen wir also was ist die Aufgabe ganz konkret, was ist gewollt? Die Aufgabe war, ein Regierungsgebäude zu schaffen, was sozusagen die Brücke zwischen der dortigen tatsächlich ja noch eher aus dem sozialistischen fundierten Kultur und einer ganz tollen traditionellen Ornamentik getrieben und dem sozusagen, dass sie sich nach Westen öffnen wollten und eher dem Einfluss der westlichen Kultur ein Mix zu schaffen oder eine Kombination zu schaffen, die sozusagen beides ermöglicht und eine Brücke schafft, wenn man so will, zwischen Orient und Okzident. Und natürlich ist es so, dass wir ganz viel erstmal verstehen mussten, wie das funktioniert, hatten gleichzeitig aber einen unglaublichen Zeitdruck im Nacken. Das ganze Projekt hatte eine Planungs- und gleichzeitig Bauzeit von 6 Monaten.
Das ist ja unglaublich.
Das heißt, das war wirklich von vornherein völlig wahnwitzig, das so zu schaffen. Und dann hatte das einfach ganz viel Gleichzeitigkeit, ganz viele tolle Momente, dass wir einfach großartige Leute an Bord uns geholt haben, die uns beraten haben, was die dortige Kultur mitbringt, was Bedeutungsebenen sind. Natürlich ist die Baukultur ganz stark geprägt von traditioneller Ornamentik, die erstmal nicht unsere ist und die wir auch nicht eher für uns instrumentalisieren wollten, sondern im besten Fall zitiert haben und kombiniert haben mit eigenen Elementen, ohne natürlich irgendwie die zu verwässern oder zu verfälschen. Das heißt, wir haben Experten gehabt, die uns natürlich an der Stelle beraten haben. Und aber eben die Aufgabe war ganz stark auch zu sagen, es soll eine Weiterentwicklung sein. Wir sollen das neu interpretieren, wir sollen unsere eigene Perspektive reinbringen. Und das war eine unglaublich tolle Zeit und wahnsinnig intensiv, natürlich auch aufgrund der zeitlichen Begrenzung.
Warum war das denn so zeitlich so tough? Warum war das denn von vornherein so eine zeitliche Begrenzung von 6 Monaten, die ja eigentlich völlig, völlig utopisch ist, auch schon in kleineren Projekten? Wie kam es dazu? Und,
das Projekt musste fertig sein zur 2000-Jahr-Feier der Hauptstadt von Usbekistan, Taschkent. Und dieses Datum stand fest. Es gibt einige internationale Projekte, wie wir wissen, die zeitlich nicht ganz so gut getaktet sind. Und das war sicherlich eins der Wahnsinnigen davon. Aber ja, wir haben es geschafft. Es wurde rechtzeitig fertig mit so wirklich völlig wahnsinnigen Strategien irgendwie zwischendrin. Aber nee, also von daher sicherlich eins der, also das ist jetzt für mich quasi eigentlich schon ein altes Projekt, aber natürlich eins, was auch dieses Büro ganz stark geprägt hat. Wenn man so ein Projekt geschafft hat, wenn man weiß, dass das geht. Wir haben das Glück natürlich auch damals gehabt, dass es eine Wirtschaftskrise gab global. Das heißt, ganz viele Firmen sind mit ins Boot gesprungen, die das normalerweise so vielleicht auch so schnell und so intensiv nicht hätten machen können, weil es natürlich ein faszinierendes Projekt war. Und wenn man dann auch gesagt hat, okay, wir trauen uns was und na, das könnte, wenn wir da die wirklich richtig alle Kräfte zusammenziehen und gemeinsam an was arbeiten, dann haben wir ein unglaublich tolles Ergebnis am Schluss. Und das bringt eine Dynamik mit sich, die man in normalen Projekten und Projektlaufzeiten natürlich so niemals hat. Das heißt, ganz viel war, ne, wir haben Leute gefragt, die Experten waren Handwerker, die unglaublich gute, tolle Expertise hatten, die sich innerhalb eines Tages entscheiden mussten, ob sie mitmachen oder nicht. Und gerade in Deutschland haben wir das natürlich normalerweise nicht. Dann gibt es immer Bedenkzeiten und dann werden erstmal Angebote geschrieben, stundenlang. Und dann dauert es Wochen, bis man sich auf einen Vertrag geeinigt hat. Und das ging dann nicht in dem Projekt. Es war entweder hopp oder top. Und diese Dynamik, dass man gemerkt hat, okay, was passiert, wenn einfach alle reinspringen und sofort in die gleiche Richtung am Seil ziehen, war eine wirklich tolle Erfahrung. Und das ist sicherlich was also ich in meinem Leben nicht missen möchte. Wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, dass man gemeinsam mit Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wir hatten den Akustikpapst für Konferenz- und Veranstaltungsräume im Boot, wir hatten unglaubliche Statiker, wir hatten Materialexperten, wir hatten Handwerker, die unglaublich fein ziselierte Natursteinintarsien gemacht haben, you name it, also alles, die komplette Bandbreite, tolle Lichtplanung. Die mussten alle an einem Strang ziehen, alle ganz schnell verstehen, was in den anderen Gewerken passiert, um dann auf der Baustelle live zum Teil zu entscheiden, okay, machen wir so oder machen wir so, weil das am nächsten Tag war das gebaut. Und das ist super. Und da ist jedes andere Projekt, was man macht, jedes andere Projekt, was enge Timelines hat oder so, natürlich ein Witz dagegen. Das heißt, wenn man will, Und natürlich, auch wenn das nötige Budget da ist, dann kann man schon unglaublich viel erreichen auf dieser Welt in Kollaboration mit den richtigen Menschen. Und darum geht es in der Gestaltung, finde ich, ganz oft. Also wir arbeiten ja nie solitär. Wir arbeiten nie nur aus uns heraus, dass wir am Tisch sitzen und irgendwas zeichnen und zeichnen und zeichnen und dann sagen, okay, so sieht's jetzt aus und so muss es jetzt gebaut werden, sondern das Design, was wir machen, ist ja immer abhängig davon, dass wir tolle Gegenübers haben, dass wir mit großartigen Ingenieuren zusammenarbeiten, mit tollen Handwerkern, mit Menschen, die eine völlig andere Expertise und auch manchmal eine völlig andere Meinung mit ins Projekt bringen. Und das liebe ich total.
Ja, das klingt nach ganz viel Motivation, Eigeninitiative und eben nicht irgendein stupides Regelwerk und irgendwelche Abfolgen, die wichtiger sind als die Sache selbst. Also einfach, dass man dann auch die Sache in die Hand nimmt und auch selbst entscheidet und auch ein bisschen mutig ist. Und vor allen Dingen, was mich daran auch sehr interessiert, was ich spannend finde, ist die Kollaboration, die du gerade angesprochen hast, mit wie das alles ineinander gegriffen ist, diese ganzen Gewerke und auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachdisziplinen. Genau, also das passt einfach total gut, was du gerade gesagt hast, zu einem anderen Projekt, nämlich diese Kollaboration und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten. Die Orgatech, die ja die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten ist und alle zwei Jahre in Köln stattfindet, für die habt ihr dieses Jahr einen Gemeinschaftsauftritt konzipiert, mit einem ganz frischen Konzept und das nennt sich zirkuläre Interreferenzen. Da ist es ja auch so, dass die verschiedenen Expertisen ineinandergreifen. Und zwar Möbeldesign, Objektdesign, Einrichtungstextilien und auch Leuchten von vier renommierten Firmen, nämlich Walter Knoll und Object Carpet und die Leuchten waren es von Sattler und die anspruchsvollen Designs und hochwertigen Einrichtungstextilien von Zimmer & Rohde. Und wie genau, was ist das Besondere an diesem Konzept gewesen, an diesem Messestand?
Ein wesentlicher Teil unsere Arbeit besteht ganz oft darin, dass wir immer wieder hinterfragen, wie Dinge gemacht werden. Und eine der Branchen, die sicherlich in letzter Zeit auch relativ stark in die Schusslinie geraten ist, ist natürlich das Thema Messe, das für eine Dauer von 4 Tagen auf der Orgatech große Messeaufbauten gemacht werden mit viel Aufwand. Dinge entstehen, Räume entstehen, die Produkte präsentieren, die nach diesen 4 Tagen im größten Fall irgendwie in die Tonne gekloppt werden und es entsteht viel Müll. Ja. Und das heißt, das ganze Thema des Messestanddesigns ist natürlich groß hinterfragt worden in den letzten Jahren und es gilt da viele neue gute Strategien zu finden, wie man damit umgehen kann. Und dieser Messeauftritt mit den großen 4 deutschen Familienunternehmern hat uns die Möglichkeit gegeben, da nochmal drüber nachzudenken, was das heißt und ob wir nicht vielleicht eine andere Strategie fahren können, die, indem man 4 ganz unterschiedliche Hersteller miteinander kombiniert. Also in dem Fall war es so, dass von Walter Knoll getriggert, die natürlich ihre neuen Office-Möbel auf der Orgatech zeigen wollten, sie gesagt haben, eigentlich wäre es toll, wir schließen uns zusammen mit noch 3 anderen, auch deutschen, bekannten deutschen Familienunternehmen aus Süddeutschland, die die anderen Expertisen mitbringen, die man im Raum eigentlich braucht. Also wie du gesagt hast, Object Carpet bringt den Teppich, Zimmer und Rohde bringt die Textilien im Raum, also Vorhänge und Bezugsstoffe und Sattler bringt das Licht. Das heißt, wir haben in der Kollaboration der 4 Firmen schon Möbelsettings gehabt und Ausstellungssituationen, in denen wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazufügen mussten, weil sozusagen alle Raumelemente in sich kombiniert in einer tollen Qualität schon da waren und wir dann es geschafft haben, mit den Vorhängen von Zimmer & Rohde eine große textile Architektur zu machen, die von Trusses, die von der Messe Köln organisiert waren, abgehängt wurden und somit einen großen, tollen Raum gegeben haben. Dieser Bezug mit den zirkulären Interreferenzen bezieht sich darauf, dass das alles große kreisförmige Trusses waren. Also wir quasi wie lauter Kreise mit Schnittmengen für die verschiedenen Firmen inszeniert haben als Raum, was gleichzeitig natürlich ein gutes architektonisches Sinnbild für das war, wie die Kollaboration zwischen den Firmen stattgefunden hat. Und wir es tatsächlich geschafft haben, einen Messestand zu machen, der in weiten Teilen nur aus den Produkten der Hersteller selber bestand. Also ein bisschen Empfangstresen und einen Küchentresen mussten wir noch dazu bauen und ja, kleine Kommunikationsflächen. Aber der Rest im Prinzip wirklich so ist, dass alles wieder mitgenommen wird, nachverwendet wird nach der Messe und so gut wie nichts hinterher von der Architektur weggeworfen werden muss. Und so finde ich, ist eine tolle Idee, wie Messe funktionieren kann, einfach indem die richtigen Produkte miteinander kombiniert werden, dass man nicht versuchen muss, nur ein Produkt darzustellen und dann ganz viele andere, sozusagen viel Dekoration natürlich drumherum zu machen, sondern in dem Fall konnten wir uns stark darauf konzentrieren, einfach nur mit den tatsächlichen Produkten, die die vier Aussteller sowieso zeigen wollten, zu arbeiten. Und da fängt natürlich Messe an, Sinn zu machen, bis hin zu Synergien, dass der Vertrieb der vier verschiedenen Firmen miteinander überlegen konnte, wie die Vertriebskanäle funktionieren und wen sie ansprechen wollen auf der Orgatec, was die Strategien in der Customer Journey sind, wenn sie die Besucher rumführen und die einzelnen Sachen zeigen. Und auch das ziemlich gut funktioniert hat. Und das ist sehr schön. Also das ist einfach Messe auch ein bisschen neu gedacht, einfach durch den Gedanken der Kollaboration, was eigentlich was sein müsste, was Messe inhärent ist, weil es geht darum, miteinander zu kommunizieren und, ne, gemeinsame Strategien zu bilden.
Synergien schaffen, keinen Messemüll mehr produzieren, einfach im Sinne der Nachhaltigkeit, den aktuellen Anforderungen unserer Zeit auch zu entsprechen. Und nicht einfach jeder macht seine eigenen Sachen mit noch Ellenbogen ausgefahren und störe mich nicht in meinem Glanzbereich sozusagen. Ja, das finden wir natürlich immer sehr spannend beim DDcast, weil wir ja auch immer auf der Suche sind nach Menschen, die sich eben genau mit diesen Themen unserer Zeit beschäftigen, nämlich eben, ja, was ist sinnvolles Design? Nicht wer hat die schönste neue Lampe, sondern eben kann die vielleicht auch sogar noch irgendwas dafür tun, dass unsere Welt ein bisschen besser wird, nicht nur schöner. Ich habe noch ein anderes Thema mir rausgepickt.
Und ich glaube, das schaffen wir ganz grundsätzlich nur, wenn wir zusammenarbeiten alle.
Genau.
Ne? Deswegen und wenn, ist also die großen Herausforderungen dieser Welt, die man jetzt aktuell auch wieder irgendwie relativ stark spüren kann,
ja,
werden wir nicht schaffen, wenn wir alle versuchen, irgendwie nur unsere kleinen eigenen Süppchen zu kochen und unseren Vorgarten freizuhalten, sondern das funktioniert nur, indem die guten Leute zusammenarbeiten.
Ist das denn auch, du hast nochmal erwähnt, dass es vier deutsche Familienunternehmen sind, die ihr da repräsentiert habt, beziehungsweise die sich da gemeinschaftlich aufgestellt haben. Ist das denn auch so ein bisschen eure Haltung, dass ihr auch schaut, dass es eben lokale Unternehmen sind, die für den Wirtschaftsfaktor Deutschland eben auch relevant sind und ihm eine internationale Chance im Wettbewerb geben?
Also in dem Fall hatte das eine Wichtigkeit, weil das natürlich auch vier miteinander quasi befreundete Unternehmen sind, die per se schon einen Draht miteinander hatten. Ganz grundsätzlich arbeiten wir bei der Ippolito Fleiß Group aber ganz viel international. Also da gibt's jetzt keine Konzentration jetzt notwendigerweise auf deutsche Unternehmen oder Hersteller. Im Gegenteil, also alles, was in Ländern ist, wo wir nicht wissen, wo die auf der Landkarte sind. Kunden, die wir noch nicht hatten, Aufgaben, die wir noch nie gemacht haben, Kontexte, die man sich erst erarbeiten muss, ist eigentlich das viel Spannendere und natürlich immer das wieder neu Herausfordernde. Und auf der anderen Seite dann eben auch, wie jetzt in dem Fall bei der Orgatec, hier zu Hause sozusagen in einem Kulturkreis, in dem wir uns wohlfühlen und mit Unternehmen, die wir schon lange kennen, zum Teil auch trotzdem wieder zu hinterfragen und zu sagen, wie können wir denn sowas wie die Orgatec jetzt neu machen und anders denken, ist richtig und ist genau das, was uns interessiert in der Arbeit, die wir machen. Also und schließt, glaube ich, an das, dass es immer eine große Neugier gibt, Sachen neu zu machen. Also das, was Designer einfach tun. Wir hinterfragen und wir finden neue Lösungen für Herausforderungen, die da sind, mit dem Ziel zu überraschen, mit dem Ziel, Situationen zu schaffen, die Menschen begeistern und die Freude machen und die eine große Anziehungskraft erwirken, um Menschen glücklich zu machen, im besten Fall.
Schade, dass unsere Zuhörer nicht sehen, wie deine Augen leuchten, während du das alles so erklärst, weil das ist eben das, was dich als Person auch so ausmacht, was mir auch direkt aufgefallen ist, als wir uns getroffen haben, dass du das, was du machst, einfach wahnsinnig gerne machst und dass du diese Ideen und diese Neugier und diese Spielfreude, die du da offensichtlich auch mitbringst, dass du es auch schaffst, das dann in konkrete Produkte umzusetzen, also nicht nur nützliche Dinge, sondern eben auch die, ja, so eine gewisse Leichtigkeit auch haben. Ich würde gerne noch ein Thema mit dir besprechen zum Thema Produktdesign. Und zwar geht es da um ein, ich glaube, es ist auch eines deiner Lieblingsprojekte. So kam mir das vor, als du davon gesprochen hast. Und zwar hast du für den Stuttgarter Möbelhersteller Richard Lampert das Objekt Salto entworfen. Das ist ein Möbel aus Papier, das für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt. Und das wurde jetzt auch gerade auf der Mailänder Design Week dieses Jahr vorgestellt. Was ist es denn eigentlich genau?
Tatsächlich ist der Salto bestimmt auch eines meiner kleinen Lieblingsobjekte, die ich gestaltet habe. Wie gesagt, wir machen auf der einen Seite ganz große internationale Interior-Projekte und auf der anderen Seite ist es schön, manchmal ganz persönlich über die Dinge nachzudenken, die uns im Leben, im alltäglichen Leben begleiten. Und der Salto ist vielleicht einer dieser kleinen Companions, die man in seinem Arbeitsleben immer an seiner Seite haben möchte. Vor allen Dingen im Homeoffice, wo es darum geht, dass man in einem Wohnumfeld trotzdem einen aufgeräumten Arbeitsplatz hat und nicht die ganze Zeit von irgendwelchen rumliegenden Kabeln und Geräten genervt werden möchte.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Keine Ahnung.
Nein, niemand hat das zu Hause. Vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwie mit im Wohnzimmer steht oder im Schlafzimmer, wenn man in kleinen, heutzutage städtischen Wohnungen gar nicht ein extra Arbeitszimmer oder so zur Verfügung hat, dann ist der Raum doch eher begrenzt. Und es ging darum, dass der Michael Groth, der neue Geschäftsführer von Richard Lampert, den ich seit langem kenne, kam zu mir und hat gesagt, eins unserer hauptsächlichen Produkte in der Richard Lampert-Kollektion sind die Eiermann-Tische, die berühmten, die in jedem Architekturbüro stehen, auch in dem meines Vaters damals. Und Egon Eiermann hat die Genialität dieser Tischkonstruktion damals nicht denken können mit all diesen elektronischen Geräten, die wir heutzutage auf dem Tisch drauf stehen haben und all diesen ganzen Kabelwust und Steckern und Vorschaltgeräten und so, die man da so braucht. Und das heißt, eigentlich gibt es nicht so eine richtig gute Lösung, dass man mit diesen Gerätschaften umgeht auf dem Tisch, ohne dass man immer unter den Tisch kriechen muss und dann immer an der gleichen Stelle eine Kerbe im Schienbein hat.
Oder mit Delle am Kopf.
Eiermann-Gestell. Das heißt, hast du nicht irgendwie eine gute Idee, wie man damit umgehen kann? Und ich fand es schön, zu diesem eigentlich sehr klaren und minimalistischen Möbelentwurf was zu machen, was tatsächlich eher wie so ein kleiner Freund ist, der mit auf dem Tisch sitzt. Es war relativ schnell die Idee, weil wir Papiermodelle im Team gebaut haben von dem, was wir versucht haben da zu machen, dass wir tatsächlich das Objekt auch aus Papier machen, was irgendwie auch ganz schön ist, weil das Büro an sich immer digitaler und papierloser wird, aber das Papier natürlich eine tolle haptische Qualität hat, dass wir dann gesagt haben, wir machen, wie gesagt, einen kleinen Büro-Organizer, der auf dem Tisch sitzt, wie eine Art kleines Tablett auf dem Tisch oben drauf macht, in das ich meine Kaffeetasse stellen kann, meine Wasserkaraffe, mein Handy, das ich lade, die Stifte und so, was ordentlich aussieht, sobald es so eine kleine Begrenzung kriegt. Und neben dem Tisch an der Seite runter hängt eine Art Tasche, in die ich eine Mehrfachsteckdose verstecken kann, sodass nur ein Kabel zur Wand geht in die Steckdose und alle anderen Kabel und Kabelwurste, die ich so habe, können einfach in dieser Tasche verschwinden. Und es kommen sozusagen nur die Kabelenden oben raus, die ich dann in meinen Computer einstecke, in den Monitor oder noch mein Telefon lade. Das heißt, es macht einfach ordentlich und es macht so ein bisschen versteckt irgendwie die ganzen komischen Dinge, die ich eigentlich nicht sehen will. Ich habe sie aber direkt neben mir und muss nicht jedes Mal unter den Tisch kriechen, wenn ich den Stecker aus- und wieder einstecke, weil ich irgendwas mit nach ins Büro nehme oder so.
Aber das Material Papier, das kann ich mir jetzt gerade nicht richtig vorstellen, wenn ich da meine Karaffe drauf. Also erstmal, das muss ja dann ein ganz besonderes Papier sein, damit es eben nicht durchweicht, damit es überhaupt hält und auch langlebig ist. Was ist das denn für ein Material konkret?
Also es ist ein bisschen ein Spezialpapier, das nennt sich Waschpapier. und ist eine Zellulosefaser, die eigentlich und ist natürlich ein bisschen dicker auch von der Materialstärke. Das ist ein Material, was ursprünglich für Jeans-Labels hergestellt wurde. Also nicht jede Jeans hat ja hinten quasi zwischen den Gürtelschnallen das Markenlabel und ganz früher wurde das aus Leder gemacht und dann hat man das in die Waschmaschine und in den Trockner geworfen und dann ist dieses Leder natürlich sofort super hart geworden und dann hat ein findiger Unternehmer hier in Deutschland ein Material erfunden, was waschbar ist, was eben wie Papier aus einer Zellulosefaser ist, aber eine dickere Qualität hat, was prägbar ist, was nähbar ist, was super reißfest ist. Und tatsächlich werden fast alle Jeans-Labels auf der Welt immer noch aus diesem Material gemacht. Und es ist ein super schönes Material, ist so ein bisschen unentdeckt. Also man kennt es von diesen Rucksäcke und so werden zum Teil da auch was gemacht. Oder ja, Kulturbeutel, so kleine Tischaccessoires oder so. Ist ein super tolles Material, ist sehr nachhaltig, ist FSC-zertifiziert und ne, auch das wird in Deutschland produziert, was natürlich auch schön ist, dass wir nicht ein Material importieren müssen irgendwo aus Fernost oder so, sondern aus lokaler Produktion arbeiten.
Okay, super. Dann würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen. Ich könnte mich mit dir ja noch viel länger unterhalten, aber unser Format gibt eben vor, dass wir uns so quasi 30 bis 45 Minuten unterhalten. Und unsere allseits bekannte Abschlussfrage ist, was ist gut?
Ich finde, was ist gut, ist eine schwierige Frage, weil die muss natürlich jeder für sich selber beantworten. Aus meiner Perspektive, meine Motivation, um was Gutes zu erreichen, ist ganz oft wirklich zu versuchen, die Begeisterung, die ich selber habe, auf mein Gegenüber zu übertragen. Also im Projekt spürbar werden zu lassen, im Raum so als Kommunikation spürbar werden zu lassen, dass jemand, der den Raum betritt und der nicht weiß, was ich mir davon dazu ausgedacht habe oder was wir damit unbedingt erreichen wollten, das implizit spürt und die Begeisterung teilt und die Freude vielleicht auch empfindet oder eine eigene Freude daraus macht, seine eigene Geschichte aus etwas macht, was wir geschaffen haben, eine Situation, den Moment, das Objekt anfängt, sich dafür zu begeistern, das Ding zu lieben und für immer zu behalten, was auch immer es ist. Und das finde ich sehr schön und das finde ich gut. Die intrinsische Motivation eines Designers ist, glaube ich, immer zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das kann auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen passieren. Und letztendlich ist alles, was wir tun, egal ob Raum oder Objekt, immer Kommunikation und hat immer was mit dem Gegenüber, mit dem Benutzer zu tun. Das heißt, wenn wir es da nur erreichen, dass jemand auch ein bisschen ein kleines Funkeln in den Augen kriegt, ist das schon sehr schön.
Wie schön. Vielen, vielen Dank. Ein super schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wirklich von Herzen für dieses gut gelaunte, kurzweilige Gespräch mit dir. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und weiterhin so viele tolle Ideen und Funkeln in den Augen.
Vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
Uns auch. Danke dir. Bis bald. Ciao.
Das war Anna Kirchner im Gespräch mit Tilla Goldberg. Die eigene Begeisterung im Projekt spürbar werden zu lassen und auf den User zu übertragen, das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Und auch das ist eine Fähigkeit, die für uns Gestalterinnen und Gestalter unabdingbar geworden ist. Ich bedanke mich für das aufmerksame Zuhören und wünsche euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure Telecast-Redaktion.